Habt auch schon große Sehnsucht, einfach auf das zu hören, was Gott der Gemeinde heute sagen möchte. Wo auch immer wir sind, hier vor Ort oder unterwegs, zu Hause. Es ist heute so viel möglich, um Gottes Wort zu erfahren, zu hören. Und ich freue mich natürlich auch über jeden, der hier ist, dass ich hier nicht alleine stehe. Ja, es ist nun schon vor Ostern gewesen, dass ich die letzte Predigt zum ersten Petrusbrief gehalten habe. Und ihr habt garantiert schon mega Sehnsucht, endlich zu erfahren, wie es da weitergeht. So eine lange Pause, die hat Gott wohl eingeführt. Und ich sehe darin auch wirklich Gottes Führung. Wenn ich an letzten Sonntag denke, da hat Lukas hier eine Prüfungspredigt gehalten. Prüfungspredigten, die kann man sich nicht raussuchen. Ja, da kriegt man einen Text vorgegeben von der vom theologischen Seminar und dann muss man es halt halten. Und Lukas hat mich schon gefragt, und passt das und so weiter. Ich habe gesagt, mach dir keine Sorgen, wir sind es gewöhnt. Und dann schaue ich rein in den nächsten Vers in unserem Petrusbrief und das ist wie ein roter Faden. Es gehört zusammen. Und ich habe das so oft schon erlebt gehabt, seit wir jetzt doch ein paar Monate miteinander unterwegs den ersten Petrusbrief anschauen. Wir haben Bibelunterrichtsabschlussgottesdienst gehabt und das hat gepasst. Man sagt ja wie ein Topf auf den Deckel oder eine Faust aufs Auge, ich könnte euch das raussuchen. Wir haben hier Taufgottesdienst gehabt und der Text hat zu dem Sonntag gepasst und es wird nicht alle so exakt abgestimmt, aber es hat einfach genauso zusammengepasst. Und so ist es heute auch. Wir nehmen vom letzten Sonntag den roten Faden auf und können direkt reingehen in 1. Petrus 4, Vers 7, wo es weitergeht und heißt, bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Wir hatten letztes Mal Philipper 3, ja, das Ziel erreichen. Ja, der letzte Kilometer, der uns alles abverlangt, dass man da nicht müde werden soll. Und wir machen jetzt einfach gerade mal weiter. Deshalb seid wachsam und besonnen, werdet nicht müde und betet. Passt es? Ja, ich würde sagen, das passt super. Wir sehen hier, dass wir nicht unendlich Zeit haben. Und wir dürfen sehen, dass dieses Evangelium laufen und verherrlicht werden soll. Es muss laufen. Das kann man nicht aufhalten. Und vielleicht darf man an der Stelle dieses Wörtchen bald nicht so zeitlich sehen, weil dann kommt man in Schwierigkeiten, wenn man denkt, das ist schon fast 2000 Jahre her, dass Jesus das so gesagt hat, was ist denn dann bald? Aber man darf diesen Aufruf, den Jesus gemacht hat, vergleichen mit einem Theaterstück. Ich weiß nicht, wer schon mal im Theater war, da gibt es verschiedene Akte, heißt es, ja, und der letzte Akt hat hier angeschlagen. Also ich weiß nicht, wann es die Pause gibt, die gibt es ja immer in der Mitte, da hat man dann noch so ein bisschen zum Sekt trinken oder Brezel essen oder keine Ahnung, gab es wahrscheinlich vor Corona damals, also zu meiner Zeit, als ich im Theater war, gab es dann die Möglichkeit, noch einen Snack zu nehmen und dann am Schluss der letzte Akt. Und den hat Jesus hier eingeläutet und den hat Petrus hier angesprochen. Er hat gesagt, bald ist das Ende dieser Welt da. Und der vorletzte Akt, der war der Akt des Wartens auf den Messias, dass der Messias kommt. Und als Jesus kam und dann da war, ist der letzte Akt eingeläutet worden. So kann man das sehen. Und dann sieht man auch, dass wir in diesem Bald leben. Heute, jetzt, hier schon. So passiert oder so geschieht Heilsgeschichte. Und als nächstes kommt das Ende aller Dinge. Ja? Wir gehen auf das Ende zu, wie beim Theaterstück, da gibt es auch irgendwann mal ein Ende. Und das hat Gott uns auch gesagt, ob du das die große Trübsalzeit nimmst oder die Wiederkunft Jesu nennst oder wie auch immer. Es geht gar nicht um den Terminus, es geht darum, dass wir am Ende der Zeit leben. Und um das geht es. Und die Frage ist, was bedeutet das jetzt für dich und für mich? Nun wissen wir es. Sind wir dadurch dann weiser oder klüger oder was soll ich mit dem Punkt anfangen? Und ich möchte heute mal vier Dinge anschauen, die sich darauf beziehen. Und der erste Punkt, den haben wir auch schon mal gelesen, 1. Petrus in Kapitel 1, Vers 13. Und wir sehen hier, der Petrus, der fasst jetzt etwas langsam zusammen in seinem Brief. Das ist so typisch, Ja, wenn man etwas ganz Wichtiges sagt, dann sagt man das am Anfang, am Schluss tut man das dann nochmal verstärken und sagt, hey Leute, vergesst es nicht, weil das Ende nahe gekommen ist, brauchen wir einen klaren Kopf. Hey, wir müssen klar sein in unserem Denken. Warum? Weil wir auch klar und richtig beten sollen. Darauf werden wir hier aufgefordert. Da heißt es ja auch, werdet nicht müde zu beten. Das heißt also, wir brauchen Klarheit zum Gebet. Das Wissen, dass das Ende aller Dinge kommt, soll uns nicht gleichgültig machen. Sagen, naja gut, dann ist das schon gelaufen. Ja? Wie wenn so ein Spieler in der 91. Minute dann noch reinkommt. So in der Nachspielzeit wird er noch eingewechselt. Der ist ja mega motiviert und sagt, hey, jetzt schießen wir noch 5 Tore. Bestimmt nicht. Ja? Aber das, um das geht's hier nicht. Sondern es geht darum, dass wir wissen dürfen, wir brauchen nicht gleichgültig sein. Wir haben noch einen echten Auftrag. Wir haben noch eine Chance, etwas zu verändern. Und wir brauchen auch nicht resignieren, sagen, ach, am Ende der Zeit, also ich wäre lieber so in der Mitte oder mehr am Anfang, hätte ich gelebt. Nein, Gott hat seine Zeit gesetzt. Und weil wir nicht wissen, wann genau er jetzt wiederkommt, sollen wir bereit sein und wach sein und klug beten. Klug beten. Zu wissen, intelligentes Gebet hat etwas mit Nachdenken zu tun, mit Wachsein, mit einem klaren Blick für die Realität, wenn wir beten. Ja, da darf man auch die Gefahren sehen. Es ist nicht einfach nur so dahingesagt, sondern es schwierige Zeiten können da sein. Aber wir dürfen auch, und es ist wichtig, die Größe Gottes über all dem im Gebet nie aus den Augen verlieren, weil er größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und da möchte ich uns mal in ein Beispiel mit reinnehmen aus der Apostelgeschichte. Die erste Gemeinde ist mir da ein großes Vorbild, weil die haben klug gebetet. In ihrem Gebet, das, was mich jetzt fasziniert, das sind große Schwierigkeiten gewesen, was sie hatten. Da war echte Verfolgung. Haben wir uns schon mal Gedanken darüber gemacht, wann die Verfolgung der Gemeinde Jesu eigentlich angefangen hat? So nach Pfingsten? Oder nach Ostern? Wenn wir mal im Neuen Testament lesen, wann die Verfolgung der Gemeinde Jesu angefangen hat, dann stellen wir fest, dass in Lukas Kapitel 4 Jesus, als er in Nazareth in der Synagoge war, Jesaja-Rolle vorgelesen hat und zu den Leuten gesagt hat, heute ist die Schrift erfüllt. Haben sie ihn schon genommen, rausgeschoben, wollten in den Abhang runterstürzen. Die wollen ihn töten. Hey, bevor die Kirche geboren war, gab es schon Verfolgung für sie. Wenn wir denken also, wenn die Verfolgung da nicht mehr wäre, dann haben wir uns geschnitten. Die war schon immer, seit die Gemeinde besteht, existent. Haben wir das eigentlich schon mal erlebt? Wow, als ich mir das so durchgelesen habe, habe ich gesagt, Herr, ich habe ja so eine Verfolgung noch gar nicht durchgemacht. Ich habe das immer gelesen bei Open Doors, beim AVC und dann kriegt man das mit. Es gibt's, ja, ich weiß, dass es das gibt. Aber habe ich das schon erlebt? Brauche ich dieses intelligente Gebet? Kenne ich das überhaupt, was in diese Zeit hineingehört und in diese Zeit reinpasst? Wenn ich verfolgt werde, würde ich sagen, oh Herr, schenk, dass die Verfolgung wieder aufhört. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mach, dass die selber den Abhang runterfallen oder irgendwas. Und das ist nicht das Gebet der ersten Gemeinde. Da kommt es nicht so. Die Gemeinde ist auf der Flucht letzten Endes, auch schon da ganz am Anfang. Und ich würde dann gesagt als Pastor, oh, aber Herr, so kann ich keine Gemeinde bauen. Ja? Also wenn ich davonrennen muss, wie will ich die Leute sammeln? Geht doch gar nicht. Ja? Gemeinde geht eher kaputt bei Verfolgung. Wie kann man eine Gemeinde bauen? Und das Neue Testament beweist mir, nee Alexander, Gemeinde kann man zu jeder Zeit und in allen Schwierigkeiten bauen. Vielleicht ist nicht so, wie ich mir das vorstelle, nicht in meinen Kopf gehört, so wie ich es gelernt habe. 1993 bis 97, ja, wo die Welt noch in Ordnung war. Ja? Nein, Gemeinde ist zu jeder Zeit, ja, an jedem Ort möglich zu bauen. Und sie beten hier zwei Dinge. Ich lese es uns, wenn ihr das nachschlagen wollt, Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 29. Da heißt es, und nun höre ihre Drohungen, hat die Gemeinde gesagt. Schau an, die uns verfolgen. Hör zu, was sie planen. Schau sie an, wie sie uns umbringen. Das ist das, was die Gemeinde gesagt hat. Hör nun, Herr, ihre Drohungen. Und dann, hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft weiter und unerschrocken zu predigen. Hilf allen, die an dich glauben, die deine Kinder sind, deine Botschaft unerschrocken, mutig weiterzugeben. Das war ihr Gebet. Ist das krass? Ich finde das cool. Richtig cool. Zweiter Punkt. Zeige deine Macht, lass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen Jesu, deinem heiligen Diener, anrufen. Punkt Nummer zwei. Ich sage nur, hör zu, was sie alles vorhaben, aber gib denen Kraft und Mut, Zuversicht und Beständigkeit, um dran zu bleiben, nicht aufzuhören. Und ich finde es toll, dass hier Petrus mal von den Inhalten der Gebete uns etwas weitergibt. Weil ich muss sagen, das ist so, was mich auch immer beschäftigt. Was soll ich nun sagen? Herr, lass uns beten für Freimut in unserem Herzen, Freimut in unserem Leben, aufzuschauen, dass wir weiter Zeugen sind. Ja, für Zeichen und Wunder zu beten, ist das nicht genial? Wäre das nicht ein neuer Ansatz heute? Das ist nach Neuem Testament ein kluges Gebet, zu wissen, was dran ist, einen klaren Kopf zu haben, in seinem Wort zu lesen, hey, was sollen wir beten? Schon die Jünger haben Jesus gefragt, Herr, lehre uns beten. Wenn du in Schwierigkeiten bist, dann schau hier rein, in Gottes Wort steht, werden wir gelehrt, was wir beten sollen. Wie hören sich unsere Gebete so in den letzten 14, 15 Monaten an? Herr, schenk, dass Corona aufhört. Schenk uns wieder die alte Normalität. Ich weiß es nicht, was so deine Gebete sind. Schenk uns, ich will wieder meine Freiheit zurück, Herr. Was sind unsere Gebete? Ich sehe hier nichts davon in der Apostelgeschichte unter größter Verfolgung. Jetzt habe ich gedacht, ich bringe das mal so in unsere Zeit hinein. Was würde das denn für uns heute heißen? Das würde heißen, Herr, sieh doch die hohe Ansteckungsgefahr. Hilf aber allen, die an dich glauben, dass sie dein Wort weiterhin mutig und unerschrocken weitersagen. Zeige deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir deinen Namen von Jesus, deinen heiligen Diener, anrufen. Das wäre Apostelgeschichte 2021, Kapitel 5, Vers 9. Das wäre so ein Gebet, das wäre doch klug. Wenn wir das jetzt sehen, sind wir thematisch komplett in unserer Linie. Familiengottesdienst vor zwei Wochen hier. Petrus und Johannes gingen zu was in dem Tempel? Wer war da? Warte, alle sind alle keine Familien. Zum Gebet. Sie gingen zum Gebet. Was haben sie gebetet? Hör das Drohen, was sie mit uns vorhaben. Da sind sie ins Gebet gegangen. Deshalb sind die in den Tempel gegangen. Wen haben sie getroffen? Den Bettler, den Lahmen. Und sagen zu ihm, Kohle haben wir nicht, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Zeichen und Wunder. Ihr Gebet hat sich erfüllt. Die waren mittendrin. Petrus schreibt es nicht einfach so. Der gibt nicht eine Lehre an die Gemeinde. Der sagt, was er erlebt hat. Der sagt das, was heute möglich ist. Der macht uns nicht eine rosa-rote Brille, die uns aufsetzen möchte, sondern möchte dir und mir Mut machen, dran zu bleiben, klar und nüchtern zu beten und in Wahrheit das weiterzugeben, was Gott vorbereitet hat für dich und für mich. Das wäre jetzt für mich mal ein Amen wert, aber ja. Silber und Gold habe ich nicht, aber was wir haben, ist das Wort Gottes und seine Kraft, die er verheißen hat, die gestern, heute und alle Ewigkeit dieselbe ist. Der zweite Punkt, und der ist der allerwichtigste, neben all den Zeichen und Wunder, kommt dann in Vers 8. Vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben, denn Liebe sieht über die Fehler hinweg. Vor allem aber lasst nicht nach zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Da geht es nicht darum, Fehler zu vertuschen. Aber es geht darum, halte ich dem anderen seine Fehler immer vor? Geht es mir darum, dass wenn ich was entdecke, dem anderen mal gleich wieder aufs Tablett zu bringen, da hast du was falsch gemacht? Wenn Schwierigkeiten kommen, wenn es irgendwo knistert, dann kommt ganz schnell raus, wie stark die Liebe wirklich untereinander und auch in der Gemeinde ist. Wie sieht's da mit der Liebe aus? Wenn wir schon in unserem Gemeindealltag am Zerreißen sind, wie soll das erst werden, wenn Verfolgung kommt, wenn wirklich Schwierigkeiten da sind? Und das kann ganz schnell passieren, wenn man dann dasteht und echt Schwierigkeiten hat, du wirst diskreditiert. Das heißt also, die sagen über dich Sachen, negativ, da wird irgendein Wort rausgenommen und wir nehmen vielleicht mal Rassist. Zack, da bist du von den Medien platt gemacht. Ich werde jetzt nichts, was gerade eben so um uns herum passiert. Ich meine jetzt einfach nur, wie schnell das gehen kann, dass man auf einmal in echten Schwierigkeiten steckt und dann ist die Frage, hält Gemeinde noch zusammen oder mit dem haben wir noch nie was zu tun gehabt. Ja, der hat da schon gepredigt, aber eigentlich kennen wir ihn nicht. Da gibt es dann die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wie gehen wir damit um, wenn dann echte Anfeindung kommt? Verfolgung. Solche Herausforderungen zeigen uns, wo steht meine Liebe wirklich? Wie stark hält diese Bande? Und deshalb sagt es Petrus auch, vor allem, das ist wichtig, haltet die Liebe untereinander. Da hält man zusammen. Selbst wenn der andere mal was falsch macht, sagt man, hey, aber wir gehören doch zusammen, wir dienen einem Herrn. Wir haben das gleiche Ziel. Wir kämpfen auf der gleichen Seite. Wir stehen zueinander. Liebe muss das Prinzip sein, nach dem wir leben und letztlich auch wissen, ich werde auch geliebt und das soll uns miteinander und füreinander stark sein. Ja, das heißt, man muss manches ertragen, aushalten und sogar vergeben. Es geht nicht nur ums Zudecken, es gibt bei uns die Möglichkeit, das wirklich zu vergeben. Das heißt also, wir können schon mal aufhören, über die Fehler und Sünden anderer nachzudenken, sondern uns den Spiegel selber vor Augen halten und sagen, hey, Jesus, wie sieht es in meinem Leben aus? Wenn wir als Gemeinde überleben wollen, ist das die Grundlage, weil jeder von uns, jeder Einzelne hat das Potenzial, geistlich Gemeinschaft zu zersprengen, zerstören, kaputt zu machen. Aber ich sag dir, da liegt Verantwortung drin. Und lass uns da die Chancen nutzen, die wir haben durch die Liebe, dass wir nicht zerstören, sondern aufbauen, erbaulich, füreinander einstehen. Also was Gemeinde enorm verbindet, ist die Liebe und die, und das ist der nächste Punkt, zeigt sich auch in der Gastfreundschaft. In der Gastfreundschaft. Ja, nehmt einander gastfreundlich auf, 1. Petrus 4, Vers 9, und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Gastfreundschaft kommt aus dem griechischen Wort Philoxenia, das heißt Philo, das kennt ihr vielleicht von der Liebe, es gibt da die Eros und die Agape und die Philos-Liebe, also die brüderliche, und dann den Fremden, die fremdliche Liebe, den Fremden zu lieben, also Fremdenliebe. Direkt übersetzt, ist Gastfreundschaft im Neuen Testament. Und das heißt, man öffnet für einen anderen das Haus und lässt ihn herein. Also es geht jetzt nicht in erster Linie darum, dass man die Kinder und Enkelkinder freundlich begrüßt, sondern also den Fremden, der eigentlich nicht unbedingt bisher so zu einem gehört hat. Und da heißt es, öffne dein Haus oder vielleicht deine Wohnung, sagst du, ich habe aber keine Wohnung, vielleicht auch dein Zimmer, sag ja, mein Zimmer ist so klein. Also wer Gastfreundschaft hat oder sie geübt hat, der sagt, es gibt gar kein zu kleines Zimmer, also man passt nicht rein, man kriegt irgendwie schon Platz. Also ich kenne Studentenfeier noch, wo ich gedacht habe, die passen ja niemals alle rein. Die waren alle drin. Gut, da war jetzt noch kein Corona damals, aber da war einfach Feiern angesagt. Und das ging. Das wächst sich wahrscheinlich irgendwie raus dann mit der Zeit. Die Wohnungen werden größer und die Stühle für die Gäste weniger. Aber wer sich das so beibehält, an dem Punkt zu sagen, hier möchte ich dranbleiben, was Gott uns als Gemeinde sagt, dass man da gastfrei bleibt, das kostet einen was, ja, ganz bestimmt. Gastfreundlich zu sein, ist nicht einfach nur, dass mal halt jemand kommt. Das ist eine echte Herausforderung. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so, das ist nicht so meine erste Gabe. Und ich bin auch nicht so erzogen worden in diesem Ding. Bei uns war der Gast immer abgezählt, ganz genau. Also meine Mutter wusste immer genau, wer kommt. Und so wurde auch krampweise dann die Schnitzel eingekauft. Ich übertreibe jetzt so ein bisschen, aber das war früher so. Man muss ja sparen. Und dann bin ich aber in meinem ersten Jahr in einen Haushalt gekommen, als ich mein Hauptpraktikum gemacht habe, nach Beroya, damals gab es das noch. Und da war der Sonntag ganz anders. Da wurde der Tisch ausgezogen und dann waren so 10 Gedecke da. Und wer dann nachher da überall sitzt, war wahrscheinlich zu über die Hälfte klar, aber der Rest hat sich auch noch gefühlt. Und wenn dann doch noch ein paar mehr kamen, dann wurde im Wohnzimmer dann noch schnell hingedeckt und das hat immer gereicht. Unglaublich. Die ersten paar Wochen habe ich gedacht, also das geht ja schon mal ganz schön ins Geld und so lange werden sie das auch nicht durchhalten. Aber wenn du das mal anschaust, das haben die immer so gemacht und das machen die heute noch so. Und wenn du dort kommen würdest in die Gemeinde, du würdest nicht weg müssen, wenn du es nicht willst, ohne dass du ein Mittagessen bekommst. Unglaublich. Da habe ich viel nachgedacht und entdeckt, dass es ein geistliches Prinzip ist. Da kann man natürlich ganz viel rein interpretieren, negativ, dass man sagt, ja, die ziehen die Leute immer zu sich und die möchten immer, nee, hier, die leben einfach genau das, was nachher auch dazugehört. Denn wenn viele Gäste da sind, geht auch mal was kaputt, kennt ihr das? Habt ihr mal so Gäste gehabt, war der Teller kaputt, das Glas nicht mehr da oder... Ich habe euch jetzt ein Bild mitgebracht, das dürfen wir jetzt nicht zeigen. Ich habe das vorher schon mal abgesprochen mit Axel. Ich habe es aus dem Internet rauskopiert. Aber so eine wunderschöne Ming-Vase für 15.000 Euro. Das sind vielleicht nicht unbedingt die besten Möbelstücke, wenn man biblisch unterwegs ist. Das würde wahrscheinlich für 15 oder für 30 Wochen Gastfreundschaft reichen, wenn man das so lebt dann. Und sagen, hey, wir setzen das mal um und investieren in Menschen. Und tun die Ming, die war noch gebraucht, stellt euch das vor, die waren ja nicht mal neu. Und da sich einzeln, ja, da geht dann die Geschirrspülmaschine schneller futsch. Ja, die Möbel werden abgenutzt. Da geht das eine oder andere, wird dreckig und du bist dann den halben Montag wieder am Saubermachen, weil die ganzen Geschichten ja nicht von allein passieren. Ja, weiß nicht, ich war ja auch einige Jahre Single. Je länger man das Geschirr stehen lässt, es hilft nichts. Also bis man das endlich mal nur abstauben muss, das ist echt zu lang. Ja, da sind die Teller aus. Also irgendwann muss man das abspülen, muss man Staub wischen, muss man kehren, muss man und so weiter. Man verzichtet auf seine vielleicht Mittagsruhe, man hat einen anderen Ablauf, zieht noch nicht die Schlapperhose an, sondern bleibt vielleicht dann noch in der Sonntagshose, wenn die Gäste kommen. Ich weiß, heute ist das nicht mehr alles so eng, ist okay. Und ich fand das auch bei Moni richtig cool, wenn die Jugend bei ihr ankam, da sagt Moni am Sofa nicht geschlafen und sie haben dann gekocht und das alles bei ihr gemacht. Da habe ich gedacht, okay, auch eine neue Art von Gastfreundschaft. Sag, ihr könnt euch hier bedienen, hier der Keller, hier ist Getränke, hier ist das Essen, kocht was, ich wach dann wieder auf, wenn
wenn ihr fertig seid.
Richtig cool. Super Gemeinschaft, sage ich euch. So Sachen sind richtig gut. Und ich muss euch doch noch mal eine kurze Geschichte erzählen. Als wir auf dem letzten Hessencamp waren, 2019, da kam die Bundesleitung der Royal Ranger zu uns aufs Gelände. Und nein, das ist zu früh. Entschuldigung. Da kam die Bundesleitung zu uns aufs Camp und hat sich umgeschaut, was wir so machen. Und dadurch, dass ich davor auf dem Bundeshike war und der Bundeswart für uns Pastoren zuständig war, habe ich ein bisschen Kontakt gekriegt, nämlich mit dem Dorni. Jetzt kommt das Bild. Also es ist nicht Axels Schuld, es ist meine schlechte Regie. Dann habe ich den Dorni angesprochen und habe gesagt, hey, würdest du nicht zu uns im Stamm kommen zum Essen und so weiter, Gastfreundschaft und so, das ist ja üblich bei den Rangern, dass man so Leute einlädt, nur, also wir waren so ein Stamm mit ungefähr 20 Leuten, ja, und bei 2000 gibt es da genügend andere, die viel wichtiger sind, und der Dorni hat dann gesagt zu mir, ja, ich kläre das mal ab. Und stellt euch vor, zu uns in den Stamm kam der Bundeswart von ganz Deutschland zum Abendessen. Ich habe dann gesagt, du, Dorni, wenn du kommst, drei Sachen sind uns ganz wichtig. Punkt eins, wie hast du dich bekehrt, musst du uns erzählen. Was sind deine größten Herausforderungen bei den Rangern? Was war dein größtes Mega-Erlebnis, das du hattest? Das habe ich ihm so mitgegeben. Und dann kam er und dann haben wir ihn bewirtet. Wir haben uns natürlich mega alles rausgeputzt mit Sträußchen und was man irgendwie so noch kann. Und haben dann unseren Bundeswart da gehabt. Und ich war richtig stolz. Und dann habe ich den Peter getroffen, den Peter Lehmann. Und der hat dann gesagt, wie, du lädst den Dorni ein und mich nicht? Und ich habe gesagt, du Peter, ich hätte niemals gedacht, dass du zu uns kommen möchtest. Ich habe gesagt, warum nicht? Ich sage, okay, ich organisiere es, wir laden dich auch ein. Und jetzt kommt das Bild vom Peter, den kennen wir als Gemeinde, weil der war zur Gründung des Stammes sogar hier bei uns an dem Sonntag der Einführung. Und dann kam der Bundesleiter und der Bundeswart an einem Camp zu uns in den Stamm. Und ich habe ihm die gleichen Aufgaben gegeben und wir hatten erzählt, das Abendprogramm hat viel zu früh für uns angefangen dann, weil wir beim Essen mega beschäftigt waren. Was für ein Vorrecht als Stamm, Leute als Gäste haben zu dürfen, die so große Verantwortung hat. Also ich habe das total genossen. Natürlich war es mega aufregend. Und ich habe zu den Leuten gesagt, bitte lass nichts anbrennen und wir müssen pünktlich fertig werden. Hat doch jemand eine Tasse? Also da muss man viel organisieren. Man kann sich den Stress alles sparen. Aber ich kann euch sagen, das ist ein Erlebnis und das ist ein Geschenk, Menschen da zu haben, die so viel mit Jesus erlebt haben und die den Kindern erzählt haben, auch große Dinge, die Gott getan haben, die Gott getan hat in ihrem Leben. Das sind so Dinge, an das erinnert man sich immer gerne wieder. Und auch wenn wir an unsere Gäste denken in unserer Familie. Ich weiß, es gab auch da schwierige Zeiten, wenn die Kinder klein sind und da hat man wirklich viel am Hut, da kriegt man die Wohnung gar nicht so sauber, dass man denkt, man kann überhaupt jemanden empfangen. Oder man ist dann einfach so, dass man sagt, ach, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Da gibt es dann unterschiedliche Mentalitäten. Da ist meine Frau nicht völlig unterschiedlich in der Mentalität. Aber ich habe dazu gelernt. Und von daher bin ich ihr so dankbar, dass sie das mitmacht, dass sie die Gastfreundschaft liebt und an der Stelle auch bei uns Leute herzlich willkommen sind und reinkommen dürfen. So, seid gastfreundlich. Jetzt denkt man, naja gut, man könnte jetzt fast hinter allen Punkten sich während Corona verstecken. Aber eins ist hier klar, suchen wir die Möglichkeit und die Chance? Nutzen wir aus, was wir dürfen, um Gemeinde, Gemeinschaft zu leben und Liebe zu üben? Oder sagen wir, also wenn man alles mal wieder beim Alten ist, dann kann ich dir sagen, es wird nichts mehr beim Alten sein. Ich glaube das nicht. Ich glaube auch, dass Gott es gar nicht mehr will.
dass wir zu dem Alten zurückgehen, sondern er möchte uns verändern. Er möchte uns etwas lehren und er möchte, dass wir etwas anders und neu machen. Sonst wäre Corona ja umsonst gewesen. Aber ich glaube, dass Gott hier einen Plan hat. Weil wenn wir nicht denken, dass es ihm entglitten ist, dann führt er die Sache. Und dann möchte er dir und mir und uns als Gemeinde etwas lehren. Dass wir vielleicht an Apostelgeschichte 4 zurückblicken und klug beten. Und wir dürfen natürlich ihm sagen, Herr, schau dir die große Inzidenz an und schau dir die hohe Ansteckungsgefahr an. Aber mach uns kühn, mutig. Lass uns nicht zurücktreten. Lass uns nicht einschlafen. Lass uns nicht verstecken. Und bestätige ein Wort mit Zeichen und Wunder. Und wenn wir an dem Familiengottesdienst das Angebot gemacht haben, dass er heilt und dass er Wunder tut, auch heute und hier, dann gilt es auch heute Morgen noch. Solange Gott derselbe ist, dürfen wir damit rechnen, darfst du damit rechnen. Und ich lese uns zum Schluss Vers 10 und Vers 11 vor, wo wir wissen dürfen, mit unseren Gaben dürfen wir Gott dienen. Wir dürfen da hineingehen und sagen, Herr, jeder von uns wurde mehr begabt, als er bisher ausgeschöpft hat. Wahrscheinlich, wenn du denkst, also ich kann nicht mehr, dann hast du noch nicht tiefer gebohrt in deinem Leben. Weil ich weiß, Gott hat jedem Menschen Möglichkeiten und Gaben gegeben, die ihn weiterführen. Und ich entdecke bei mir immer wieder was Neues. Man kann alt werden, wie man will. Man entdeckt, wow, Gott hat mir auch da etwas ins Leben hineingelegt. Gib da nicht auf, sondern bete intelligent. Schau in sein Wort hinein. Ich lese uns Vers 10 und Vers 11. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden? Dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen? Dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen.